Bienvenue bei A Table, dem Frankreich-Podcast von Tour Exquisite mit Antje Seele. Hier hören, schmecken und erleben Sie Frankreich auf vielfältige Weise, mit Menschen, die dem Land verbunden sind. Heute reisen wir an die äußerste Spitze der Normandie, dorthin, wo Granithäuser dem Wind trotzen, Leuchttürme über gewaltige Gezeiten wachen und kleine Häfen bei Ebbe trocken fallen. Mein Gast ist die Krimi-Autorin Maria Dries. Seit inzwischen 15 Bänden ermittelt ihr Kommissar Philippe Lagarde zwischen Barfleur, Cap de la Hague und dem Mont Saint-Michel. Wir sprechen über Mordideen beim Frühstück, über Austernbänke im Ärmelkanal und über die Frage, warum man die Normandie nicht nur besuchen, sondern wirklich erfahren sollte. Liebe Frau Dries, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben und ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Frau Seele.
Frau Dries, wann ist Ihnen zuletzt beim Frühstück eine Mordidee gekommen?
Mir kommen ständig Mordideen, also nicht nur beim Frühstück. Es ist auch manchmal so, dass ich früh aufwache und habe dann irgendwie einen Geistesblitz. Das arbeitet ständig im Unterbewusstsein.
Also Sie sind eine friedliche Frau, aber anscheinend mit krimineller Fantasie.
Nein, also ich persönlich bin völlig harmlos und friedlich und arglos. Aber diese Ideen entwickeln sich und ich glaube, das kommt auch im Lauf der Zeit, dass man sich daran gewöhnt. Also man ist da nicht mehr so vorsichtig oder scheut sich, sondern man entwickelt die ganz offen. Also das hat, als mein Mann noch am Leben war, hat er auch bei Interviews schon gesagt, bei uns wird gemordet daheim, ne? Und wir hoffen immer, dass keiner zuhört. Aber es ist rein auf die Bücher bezogen. Ansonsten geht das alles in aller ganz friedlich zu. Ja.
Ja, denn Sie haben auch gemeinsam Mordideen beim Frühstückstisch entwickelt, ne? Das hatte ich gelesen.
Genau. Also das ist mein Mann hat mich sehr unterstützt. Wir haben auch das Konzept zusammen entwickelt vor einigen Jahren und haben dann eben auch oft wirklich Inhalte besprochen und am Konzept gearbeitet. Er war auch der Erstleser. Und von daher war das, also irgendwann gewöhnt man sich dran, dass man über solche Sachen spricht. Und man muss halt aufpassen, wenn man dann im Restaurant sitzt oder irgendwo, dass man dann leise spricht und niemanden erschreckt.
Und haben Sie das dann immer sofort notiert oder wie haben Sie das gemacht, wenn Sie so im Restaurant saßen?
Also ich habe meistens Notizbüchlein dabei und mache mir dann Notizen.
Haben Sie da einen Rhythmus, wie Sie schreiben?
Also ich habe bis letztes Jahr ja noch gearbeitet und habe dann am Wochenende geschrieben. Also ich war da sehr beschäftigt und seit ich jetzt im Ruhestand bin, habe ich aber trotzdem eine Struktur. Also ich arbeite sehr strukturiert, sehr diszipliniert und habe bestimmte Zeiten. Also ich setze mich dann hin, meistens so am frühen Nachmittag, wenn ich alles erledigt habe oder Sportprogramm gemacht habe, da habe ich dann Ruhe. Und da setze ich mich hin und nehme so 3-4 Stunden vor und dann arbeite ich.
Sie haben sich ja unter anderem auf die Normandie spezialisiert. Die Geschichten entstehen ja nicht zufällig, sondern die haben ja mit den Orten zu tun. Sie waren, glaube ich, mit 17 das erste Mal in Frankreich und da waren Sie an der Côte d'Azur.
Das ist richtig. Also ich war, sag mal, am Gymnasium in Erlangen und wir hatten da Französisch in Bayern und das war immer eins meiner Lieblingsfächer. Und ich wollte da unbedingt hin. Und mit 17 hatte ich dann einen Freund und der hatte ein Cabriolet und dann sind wir losgefahren in den Sommerferien und sind da an die Côte d'Azur gebraust. Da hatte ich dann den Eindruck, ich bin jetzt da, wo ich eigentlich hingehöre. Immer wenn ich über die Grenze fahre und esse das erste Croissant, trinke den ersten französischen Kaffee, dann denke ich, ich bin zu Hause. Woher das genau kommt, weiß ich nicht.
Jetzt schreiben Sie ja hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich über die Normandie. Wie kam das? Warum nicht über die Provence?
Dass ich mich entschlossen habe, Frankreich-Krimis zu schreiben, also Krimis, die in Frankreich spielen, haben mein Mann und ich lange überlegt. Dann waren wir, das war 2012, das erste Mal auf Cotentin. Da sind wir drauf gekommen, weil mich haben die Bilder so fasziniert. Also das ist so eine ganz wilde Gegend, ganz rau, ne, mit schroffen Klippen und Tidenhub von 12 Metern. Das ist gewaltig. Da habe ich mich entschieden, dass ich die Reihe dort spielen lasse.
Ihr Kommissär, lassen Sie uns mal an einen konkreten Ort gehen. Ihren Kommissär haben Sie in Barfleur angesiedelt. Barfleur ist ja so ein kleiner Ort mit Bruchsteinhäusern und mit Granit, Naturhafen, enge Gassen. Was hat Sie an dem Ort so überzeugt, dass Sie Ihren Kommissar da hingebracht haben?
Ja, also wir hatten in der Nähe, also eigentlich auf der anderen Seite an der wilden Westküste, ein kleines Ferienhaus und haben dann und sind dann über die ganze Insel gefahren und haben uns die Orte angeschaut und die Szenerie auf uns wirken lassen. Und in Barfleur ist es so, das war auch einmal, wurde das gewählt zum schönsten Dorf Frankreichs. Das hat dann meine Aufmerksamkeit erregt und dann haben wir das auch angeschaut. Also das ist ein Hafen mit einer Wehrkirche, mit einer ganz wuchtigen. Vorne ist die Seenotrettung. Das ist wichtig dort, ne, weil viel passiert durch den Tidenhub. Und dann ist es so, wenn die Flut abzieht, dann liegen die Boote kippen in den Schlick. Das sieht faszinierend aus. Und wenn die dann wieder einläuft, die Flut zur Hochflut, dann hebt die quasi wieder hoch. Und der Ort selber, wie Sie sagen, das sind Granitsteinhäuschen, das sind enge Gassen, das ist ein kleiner Ort. Und dahinter ist dann dieser Leuchtturm von Gatwill, also den kann man von dort aus auch sehen. Das ist die äußerste Nordostspitze der Halbinsel. Das ist einer der größten Leuchttürme Frankreichs. Und dieses ganze Setting und die Gegend mit den Dünen, das fand ich so beeindruckend, dass ich mich für Barfleur entschieden habe.
Wenn Sie diese Orte nicht nur hören, sondern auch erleben möchten, unsere Reise Normandie entspannt genießen, führt sie genau hierher. Nach Barfleur, an die Küste des Cotentin bis zum Mont Saint-Michel. Mit Zeit für Gespräche, ausgewählten Unterkünften und Momenten zwischen Ebbe und Flut. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und jetzt bleiben wir noch einen Moment am Hafen. Also ich erinnere mich, ich war selber schon mal da und war dort essen direkt an der Küste und da konnte man genau das sehen, was Sie beschreiben. Diese umgekippten Boote bei Ebbe, das fand ich total, das hatte ich so noch nie gesehen. Gibt es irgendein Café, ein Restaurant, irgendwas, wo Sie besonders gerne sind?
An der Promenade ist auch die Polizeistation, die Gendarmerie von dem Gendarm Dumas, der ihn unterstützt mit seiner Assistentin Valerie. Also die ist da nicht, aber die habe ich da quasi platziert. Aber da ist der Markt und eben die Seenotrettung. Und da sind an der Promenade Cafés und Restaurants, Souvenirläden, wie es halt so ist. Und da war ein ganz bestimmtes Café. Da gab's typisch normannische Gerichte, eben die goldenen Muscheln von Barfleur. Und das war einer meiner Lieblingsorte. Da haben wir dann auch manchmal gegessen und die Muscheln probiert. Weil die sind, ja, wenn man die anschaut, die schauen ein bisschen golden aus, die Schalen.
Und was ist so Ihre liebste Tageszeit dann? Eher so zum Mittagessen oder am Abend?
Das ist eigentlich immer faszinierend. Ich war eigentlich zu jeder Tages-, Mittags- und Abendzeit unterwegs. Es ist so, wir haben uns dann noch manchmal getrennt, weil ich habe immer mein Mountainbike dabei und bin dann da die Küste entlang gefahren oder kreuz und quer über die Insel. Und auch bei wildem Sturm und Wetter und Regen spazieren gegangen und mir alles angeschaut. Also es ist eigentlich immer schön und aufregend.
Ein Stückchen weiter liegt ja Saint-Vallaud mit dieser Festung im Meer von Vauban.
Ja.
Sind Sie da auch mit dem Fahrrad hingefahren dann, oder?
Da war ich auch mit dem Fahrrad. Ja, genau. Und das ist auch, also nur zu empfehlen, das ist ein wunderschöner Ort. Der Vauban hat ja diese Festungsanlage am Meer gebaut. Also das ist ein befestigter Hafen. Genau gegenüber liegt so eine ganz kleine Insel, die heißt Tatihu. Da kann man auch hinfahren mit so einem Boot. Und wenn die Ebbe kommt, dann kann das Boot Räder ausfahren und fährt dann da zu der kleinen Insel hin und her. Die ist aber ganz kleiner und da dahinter liegen eben die Muschelbänke und die Austerngärten.
Also ich merke schon, Sie sind Austern-Fan.
Absolut, ja. Ja.
Haben Sie eine Lieblingsart, ein Lieblingsrezept?
Also ganz einfach nur aufklappen, Zitronensaft und essen.
Das ist ja in der Normandie ein richtiger Sport, dieses auch diese Austernsucher, das sieht man ja immer mal wieder, wenn Ebbe ist, dass Leute da selber Austern suchen. Haben Sie das mal gemacht?
Also mitmachen darf man da nicht, aber man kann außen zuschauen. Wir waren dann da, halt einen Kaffee getrunken, hat am Hafen gesessen und geguckt. Und dann fahren die ja bei Apple mit ihren Traktoren, ne, mit diesen Anhängern da rein und kümmern sich um diese Säcke, wo die Austern drin sind. Und die werden dann gedreht und geschaut, ne, wie groß die sind und wie die wachsen. Und manchmal waren sie eben auch geerntet und dann wieder rausgefahren.
Das ist mir jetzt erst richtig klar geworden, wie aufwendig das ist. Die brauchen, glaube ich, 4 Jahre um und bei, bis sie wirklich fertig sind, die Austern. Und da werden die zwischendurch auch wieder in neue Säcke umgepackt und so. Also es ist wirklich ein aufwendiges Unterfangen.
Das stimmt, ja. Also die brauchen Jahre, um zu wachsen. Die sind ja so ganz klein, also, ne? wie so Larven. Und dann werden die ständig betreut und umgedreht und gewartet. Und diese Mischung aus, also dieses Salzwasser, und auf der, also die wachsen auf der Ostseite, weil die Westseite ist zu wild. Ne? Da spült sie alles weg. Aber auf der Ostseite ist es ruhiger. Und wenn dann noch so Flüsse, so wie jetzt die Seen zum Beispiel, in dieses Becken fließen, dann gibt es so eine Mischung aus Salzwasser und Süßwasser und es ist optimal für die und relativ ruhig.
Wir reisen jetzt mal weiter die Küste entlang. Sie haben das vorhin schon erwähnt, den Leuchtturm von Gatwil. Machen wir so einen kleinen Perspektivwechsel. Der hat so viele Stufen, wie das Jahr Tage hat, also 365. Waren Sie da schon oben?
War ich schon oben, ja. Also, genau, also das ist faszinierend, also der Ausblick, ne, über die ganze Bucht, quasi wo dann bis zur Seenmündung ist. Also so weit kann man nicht schauen, ne? Aber man sieht die ganze Bucht mit den Markov-Inseln und es ist absolut ein toller Ausblick auf den Ärmelkanal. Da spielen auch ein oder zwei Szenen in dem Leuchtturm.
Ist der Philippe Lagarde, Ihr Kommissär, denn jemand, der so den Überblick sucht oder lieber im Detail ermittelt?
Der behält immer den Überblick. Also das ist privat ein sehr charmanter zuvorkommender, kultivierter Mensch, ne, der seine Odette auf Händen trägt. Aber er ist auch ein Elite-Polizist und der kann schon auch zu lange, ne? Das ist, ja.
Also er ist so eine Mischung aus, Sie sagen Elite-Polizist, also ein ganz charmanter Typ, aber er hat auch sowas ein bisschen Raues manchmal. Ist das der Normandie geschuldet?
rau. Ja, er ist so entschlossen und durchsetzungsfähig. Ja, eine Mischung schwer zu sagen, aus einem, sagen wir mal, charmanten Frauenversteher und so eine Art James Bond aus der Normandie, oder?
Das ist eine schöne Formulierung. Dann reisen wir noch mal ein Stück weiter in Richtung Westen zum Cap de la Hague. Da haben Sie ja auch, da siedeln Sie ja auch einige Szenen an. Da ist es ja genau so, da ist es rauer, offener. Was unterscheidet diese Küste, dieses Licht, dieser Wind vom Rest, vom Cotentin?
Man kann das so beschreiben, dass diese kleine Halbinsel Cap de la Hague alle Attribute von Cotentin eigentlich vereint, aber noch ausgeprägter. Also sieht zum Teil schon ein bisschen aus wie in Irland. Es sind ganz schroffe Felsen. Es gibt Meeresgrotten, steile Abstürze und der Ozean, der tobt um dieses Kap. Also da gibt es auch ganz gefährliche Strömungen. Und die Fischer, die da fahren mit ihren Booten, die müssen da sehr vorsichtig sein. Und der Leuchtturm, da gibt es auch einen Leuchtturm an bei Curie, ist der steht auf einem Felsen im Meer. Und wenn man sich das so anschaut, wie sturmumtost der ist, das ist sehr beeindruckend. Also das Ganze ist noch ein bisschen wilder und aufregender.
Ja. Und wie ist so die Vegetation da?
Heidelandschaft, also Ginster, Erika und alles sturmumtost. Und da gibt's auch diese Heckenlandschaft, wo so diese Felder und Weiden eingegrenzt sind für die Schafe, damit die ein bisschen geschützt werden, also vor den Winterstürmen gerade, ne, und den Herbststürmen, um den Wind etwas abzufangen.
Das hört sich für mich dann eher nach Wandergebiet als nach Radfahrgebiet an.
Das stimmt. Ist das richtig? Also da bin ich auch nicht Fahrrad gefahren. Das ist zu wild, zu hügelig, sondern da kann man besser wandern, da kann man sehr schön wandern. Da gibt's eben auch diese Zöllnerpfade, also diese Chemin de Douanier von früher, wo die Zöllner kontrolliert haben, ob da geschmuggelt wird. Die haben das dann überprüft, ne, so Piraten, ne, nach England zum Beispiel. die sind jetzt als Wanderwege ausgebaut. Die sind gut beschildert. Also man könnte im Prinzip von der Normandie bis in die Bretagne wandern, am Meer entlang auf diesen Pfaden. Also man sollte schon ein bisschen trittsicher sein und nicht den Flipflops losziehen. Die sind absolut spektakulär. Also ich bin dann halt nur stückweise gelaufen. Ne? Die Landschaft wechselt ja auch ständig. Wenn man da also am Ärmelkanal entlang fährt, also von Kap Levi zum Kap de la Hague, dann werden die Klippen auch zum Teil höher, ne, sehr schroff, wo es dann senkrecht runtergeht. Aber es gibt auch wunderschöne sandige Buchten, wo man dann am liebsten gleich ins Meer springen würde.
Sind Sie da dann meistens im Sommer unterwegs gewesen?
Ja, also so von Juni bis September ungefähr, so in der Zeit.
Und hört sich jetzt auch nicht an, als wäre es so wahnsinnig voll, ne?
Das Gebiet ist es überhaupt nicht überlaufen. Wir waren da so im Juni rum und dann Ende August, September auch schon. Wir haben das erlebt, dass quasi der ganze Strand rauf und runter, da war niemand außer uns.
Dann gibt es da ja, wenn man weiter runter fährt, ganz in der Nähe, haben Sie mir erzählt, gibt es so einen kleinen, ganz niedlichen Hafen, so einen kleinen, stillen Ort. Also nach dieser großen Weite des Cap de la Hague gibt es den Port Racine. Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist der kleinste Hafen Frankreichs und der ist aber noch oben an der Nordküste zwischen Cherbourg. Und im Kap de la Hague ist der, das ist, das sind dann, also wenn das so in die Landschaft übergeht, in diese Wilde vom Kap de la Hague, dann sind viele kleine Weiler gibt's da. Das sind kleine Dörfer und die Häuser stehen sehr geduckt, um sich auch vor dem Wind zu schützen und vor den Stürmen. Und da ist ein ganz kleiner Hafen, also der ist mini klein, da passen bloß ein paar Fischerboote rein. Und die hängen dann noch an so Seilen, ne, dass sie nicht irgendwie davongetrieben werden. Und das ist Port Racine. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Und da ist auch in der Nähe der Ort, wo der Jacques Prévert, der berühmte Poet, der Französische, sich zurückgezogen hat im Alter. Da kann man auch das Haus von ihm anschauen. Und ich glaube, ein kleines Museum ist auch dabei.
Wenn man da so unterwegs ist, kann man da gut einkehren zwischendurch, wenn es da so ruhig und weit ist? Oder sollte man lieber ein Picknick dabei haben?
Also wir haben immer was gefunden, wo man dann schön außen sitzt am Strand, nein, so einfachen Stühlen, so direkt an der Bucht und am Fischerhafen, kann da Kaffee trinken oder eine Kleinigkeit essen. Oder auch oben auf den Bergen, auf den Felsen. Das ist dann ausgeschildert, fährt man hin. Das ist dann halt so ein Imbiss, so eine kleine Bude. Und da gibt es dann ja, einen tollen Kaffee und Kuchen. Also Picknickkorb hat man eigentlich nie dabei. Da gibt's schon immer was.
Also ich stelle mir immer vor, diese Häuser, diese Steinhäuser mit dem Granit und dann diese blühenden Hortensien davor, das ist für mich so der Inbegriff der Region eigentlich, mit dieser wilden Küste gepaart.
Ja, also so sieht es auch aus. Die Hortensien, die wachsen dort ganz üppig vor jedem Haus. Also Hortensien, Rosen sind so die Hauptpflanzen. Und wenn die so diese mit diesen großen Blütenbällen, wenn die da hochwachsen an der Fassade, die sind ja auch blau, rosa und weiß. Das sieht wunderschön aus.
Jetzt haben wir viel über Natur gesprochen. Wie sieht es aus? Gibt es da auch kulturell schöne Schlösser? Gibt es ja eigentlich in ganz Frankreich. Kennen Sie da was in der Gegend?
Da gibt es eigentlich fast überall Schlösser und Burgen. Ne? Das ist, ich habe Ihnen gegenüber von dieser normannischen Burg erzählt. Die ist Poirou heißt die, Peru, Entschuldigung. Die ist auf der Westseite, so etwas im Wald versteckt. Das ist eine richtige Burg aus dem 11. Jahrhundert, eine normannische Burg, die kann man besichtigen. Sehr interessant, auch mit karger Gefängniszellen.
Wenn Sie so eine Burg besichtigen, springt dann sofort wieder die Fantasie an, wie man da eine Geschichte draus weben könnte?
Ja, absolut. Das ist also, wir haben uns alles genau angesehen. Ich bin dann noch ins Gefängnis rein, dann habe ich dann so an den Stäben festgehalten und mein Mann hat es fotografiert. Und da hat dann auch, ich glaube im zweiten Buch, da war der Lagarde dann auch und hat da ermittelt, genau in dieser Burg. Also ich versuche dann immer die Begeisterung und die Eindrücke, die ich habe, diese Faszination dann auch einzuarbeiten.
Ich habe noch nicht alle gelesen, noch nicht erzählen, bitte. Also auf jeden Fall ein Besuch auch wert.
Unbedingt, ja. Unbedingt, aber auch wenig los. Hier liegt etwas abseits. Ich wollte nur sagen, es gibt auch so viele Abteien. Also weiter unten gibt es eine Abtei, also Abteiruinen. Das lohnt sich ja auch immer, die sind wunderschön.
Es gibt ja auch, wir hatten eben schon über die Insel Tatiu gesprochen, und es gibt ja auch hier noch Inseln, da heiratet Ihr Kommissär ja sogar auf einer der Inseln. Warum da? Was ist das Schöne an der Insel oder an den
Ja,
Inseln?
also es ist so, der hat ja jetzt das 15. Der 15. Band ist ja jetzt erschienen letzte Woche und da hat er eben geheiratet, weil doch viele Leser sich das gewünscht haben. Na, warum so ein toller Mann jetzt nicht einfach heiratet? Weil er liebt ja seine Odette und die verstehen sich ja auch sehr gut. Die sind ja sehr verliebt auch. Und da habe ich gesagt, also gut, dann heiraten die jetzt. Und dann habe ich lange überlegt, wo sie denn heiraten. Na, das ist sehr schwierig, da das perfekte Setting. Und dann bin ich auf die Chausseeinseln gekommen. Da war ich einmal, da kann man von der Westküste aus vorbei zum Beispiel oder auch weiter unten von Granville ganz, also rüberfahren mit also Bootsverkehr. Und das sind mehrere Inseln. Also eine ist ein bisschen größer und die anderen sind klein und die meisten sind unbewohnt. Aber die Hauptinsel ist bewohnt und da gibt es eben auch einen Hafen, ein Hotel und eine Kirche und dann noch drei, vier Häuser. Das war's. Also die ist ganz klein. Ja, können Sie vielleicht in 20 Minuten um die ganze Insel laufen mit einem schönen Strand. Also und es ist absolut perfekt. Aber würde ich also jedem empfehlen, Chausseeinseln, da muss man einfach hin.
Kann man da, also man kann da auch, Sie sagten ja, da gibt es ein Hotel, das heißt, man kann da auch
Kann ich
übernachten auf
übernachten.
dieser Insel, aber man kann auch einfach nur für ein paar Stunden
Genau,
rüberfahren.
man fährt mit dem Boot rüber und fährt halt dann irgendwann abends wieder zurück. Das ist von Granville, sind das vielleicht 20, 10, 20 Kilometer. Das dauert vielleicht eine Stunde. Kann zurück oder man muss halt vorher, würde ich empfehlen, in dem Hotel ein Zimmer buchen und dann kann man auch dort bleiben.
Sie haben es gerade erwähnt, wir sollten kurz noch mal über Granville sprechen. Das ist ja eine Stadt, die hat eine ganz spektakuläre Lage, ne?
Ja, also Granville liegt auf einem Felssporn. Ganz, also der ist sehr hoch und da geht die, wenn man vorgeht, dann schaut man die Klippe runter, geht's katzengrad steil runter. Und da ist die Altstadt oben, die Oberstadt, dann gibt's auch die Unterstadt, das ganz alte Villen, Patrizierhäuser, sehr schöner Ort. Davor liegt noch die Villa von dem Dior, von dem Christian Dior, der hat ja da seine Villa. Die kann man auch anschauen, mit Privatstrand natürlich, ne? Das kann man jetzt anschauen. Da ist ein Modemuseum drin. Und was dann wirklich das Alleraufregendste ist, dann fängt die Bucht von Mont-Saint-Michel an. Das heißt, es gibt dann so ein Kalkplateau, ein hohes. Da bin ich hochgewandert, weil da nämlich der Vauban auch eine Hütte hat. Der hatte überall Hütten, um sich zurückzuziehen. Und die wollte ich eigentlich anschauen. Und dann bin ich da hoch, also auch so Ginster. Wilde Landschaft. Und dann kommt man irgendwann an diese Bucht, dann steht man ganz oben, 100 Meter oben, und sieht auf die Bucht von Mont-Saint-Michel, wie der heilige Berg sich da erhebt.
Also die Ikone der Normandie im Prinzip. Ich kenne diese Hütte, ich habe da selber gestanden und habe mich genau so, ja, ich habe mich genau so genähert. Ich hatte richtig Gänsehaut, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich wollte unbedingt diesen Mont Saint-Michel mal besuchen und habe genau das gemacht, hat erstmal so von Weitem geguckt. Das fand ich schon so irre. Und dann geht man da so langsam, nähert man sich dem Berg. Erzählen Sie doch mal, wann waren Sie da das
Ach, in
erste Mal?
Mont-Saint-Michel, da muss ich überlegen, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, war ich das erste Mal mit einer Freundin, und dann vor ein paar Jahren nochmal mit meinem Mann. Also ich war 3 oder 4 Mal dort. Ich finde, er zieht einen magisch an. Man muss aber das zulassen oder das auch können, das sich inspirieren zu lassen. Also ich habe auch schon mit Leuten geredet, die haben lapidar gesagt, viele Leute, keine Mystik, furchtbar. Das stimmt aber so nicht. Also man muss halt vielleicht unter der Woche hin, früh. Und dann muss man eben auch bereit sein, diese Mystik und diese Aura in sich aufzunehmen. Und dann klappt das auch. Man muss einfach alleine oder mit seinem Begleiter erstmal diese Gasse hochlaufen. Und sich das alles anschauen, da wohnen ja, ich habe es jetzt vergessen, 40 Leute oder 60, ganz wenige nur noch. Und diese kleinen Nebengässchen, ne, wie sich das so ineinander verschachtelt, da hochlaufen. Und wenn man Glück hat, dann kann man in die Abtei und es sind wenig Menschen da. kann man das schaffen, also dieses ganz Besondere, diesen Zauber in sich aufzunehmen.
Haben Sie da auch mal eine Wattwanderung gemacht? Denn der ist ja sozusagen umspült. Da gibt es ja nur diesen einen Damm direkt zum Mont-Saint-Michel
Nein,
hin.
habe ich nicht gemacht. Wattwanderung ist immer unheimlich. Das ist, ich habe da auch viel drüber gelesen. Und also früher kamen ja die Pilger, die sind ja übers Watt gekommen, ne? Und da war ja noch mehr Wasser in der Bucht. Und dann viele sind ja ertrunken dabei, ne? Da ist dieser Treibsand, der einen dann so runterzieht. Und da habe ich, also das war also für mich gar nichts. Da gehe ich nicht hin. Wobei natürlich mit Führern kann nichts passieren. Das kann man schon machen.
Genau, wir bieten das unseren Kunden an, aber natürlich auch nur mit einem ausgebildeten Wanderführer. Ich habe mir den Tipp geben lassen, ich bin dann im Hochsommer abends und zwar sozusagen kurz vor Schließung hingefahren. Es gibt ja diesen Shuttlebus, der rüberfährt zum Mont-Saint-Michel und ich bin aber zu Fuß gegangen und war wirklich fast alleine. Das war so toll, also im Mont-Saint-Michel nicht, aber diese Annäherung war dann praktisch über den Damm und kein Mensch geht da abends um 10 noch lang.
Nee.
Das war toll.
Ja, also man muss, wenn man Glück hat, oder man muss versuchen, einen Moment zu erwischen, wo wenig los ist. Vielleicht vormittags oder dann abends in der Dämmerung und dann kann man also diese Mystik in sich aufnehmen. Dann sieht man vielleicht auch die Mönche, die da sind, na, der Orden von Jerusalem, die da beten oder singen, kann man dann auch zuhören. Und dann kann man so die ganze Kraft von diesem Berg spüren. Ich habe mich auch viel mit dem Bau beschäftigt, weil der dritte Lagat spielt ja zum großen Teil auf dem Mont-Saint-Michel. Also diese Dreiteilung mit der Abtei oben, auch wie viele Jahrzehnte das gedauert hat, das zu bauen. Da gibt es ja auch so viele Höhlen und unterirdische Gänge gibt's und alte Zahnräder, wo die dann die Steine hochgeholt haben. Wenn man sich also auf sowas einlassen kann, kann man sehr wohl spüren, dass das was ganz Besonderes ist. Ja. Und das ist ja eben der Abschluss von der Normandie. Also Bretagne und Normandie haben ja gestritten, ne? Also zu wem jetzt der Heilige Berg eigentlich gehört, die Normandie hat sich durchgesetzt. Ja.
Sind wir sozusagen am Ende der Normandie, noch nicht ganz am Ende unseres Gespräches? Ich würde gerne nochmal auf den Anfang zurückkommen. Wenn Ihr Kommissär gerade geheiratet hat, dann gehe ich davon aus, dass da doch noch einige Bände mehr geplant sind.
Auf jeden Fall. Ich bin jetzt am Überlegen, es war wie gesagt der 15. Band und er ist ja schon öfter woanders hingereist. Er ist ja, als ehemaliger Elite-Polizist wurde er ja dazugeholt, wenn Fälle unlösbar scheinen durch die örtliche Polizei oder öffentliches Interesse besteht. Also er war zum Beispiel an der Loire, da hat ein Bogenschütze die Gegend unsicher gemacht. Der Tourismusverband und die Politiker hatten große Angst, dass die Touristen wegbleiben. Also das sind oft so ganz profane Interessen auch. Und dann bitten sie ihn, ob er nicht kommt und hilft.
Da können wir ja vielleicht bei einem unserer nächsten Podcasts dann nochmal über die Loire und die Loire-Schlösser sprechen. Das ist ja auch eins meiner, eine unserer Reisen.
Das können wir gerne machen. Ich bin auch ein sehr großer Loire-Fan, absolut.
Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch und freue mich schon, das Ende des dritten Bandes zu lesen.
Viel Vergnügen und viel Spannung. Schauen Sie mal, ob Sie den Schurken erraten. Alles Gute, Dankeschön, tschüss.
Danke für dieses Gespräch, für Granit und Gezeiten, für Leuchttürme, Austern und für eine Liebesgeschichte, die auf einer kleinen Insel im Ärmelkanal ihren Platz gefunden hat. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lust bekommen haben, die Normandie mit neuen Augen zu sehen, dann begleiten Sie uns weiter hier im Podcast. Abonnieren Sie Atable. À bientôt.